Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr alle da seid. Wir wollen heute, ihr seht das hier vorne, Abendmahl feiern. Und vor diesem Hintergrund wollen wir im Laufe der Predigt eine längere Textpassage im Matthäus-Evangelium uns anschauen. Es sind insgesamt 35 Verse. Zu Beginn lesen wir aber nur die ersten beiden Verse im Matthäus-Evangelium. Schlagt doch gerne eure Bibel auf. Und wer die Kraft hat, mit mir zu stehen, darf gerne aufstehen, wenn wir die ersten beiden Verse von Matthäus, Kapitel 26, lesen. Hört das Wort Gottes, es ist ausgehaucht, es ist heilig, es ist unfehlbar und die höchste Autorität in unserem Leben. Matthäus 26, 1 und 2. Und es geschah, als Jesus alle diese Worte beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisst, dass in 2 Tagen das Passa ist. Dann wird der Sohn des Menschen ausgeliefert, damit er gekreuzigt werde. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Herr, du offenbarst in deinem Wort dich selbst, wer du bist und was du insbesondere in deinem Sohn Jesus Christus getan hast. Daran wollen wir uns heute besonders auch im Abendmahl erinnern. Und ich bitte dich jetzt, dass du durch deinen Heiligen Geist Christus in unseren Herzen verherrlichst, zu deiner Ehre, Vater. Das kannst nur du tun. Tu es bitte zur Verherrlichung deines Namens und zu unserem Segen, zu unserer Erbauung, für ein jedes Herz, das hier ist, oder ein Herz, das auch über die sozialen Medien zuhört. Schenke du neue Herzen, schenke du veränderte Herzen, eine neue Liebe für dich und ein tiefes Vertrauen in deine Treue, o Herr. Amen. Setzt euch gerne. Wenn ihr euch ein altes Klassenfoto anschaut, alle sind schön der Reihe nach aufgestellt. Wo schauen wir als erstes hin? Also wenn ihr so ein bisschen seid wie ich schaue ziemlich schnell direkt dorthin. Wo bin ich? Kennt ihr das? Ähnlich so kann es auch sein, wenn wir die Bibel aufschlagen und wir neigen dann dazu, zuerst zu fragen, wo komme ich da jetzt vor? Wo geht es da in der Bibel um mich? Und tatsächlich gibt es ja auch Textpassagen in der Bibel, wo das die vollkommen richtige und angemessene Herangehensweise ist. Zum Beispiel, wenn es hier in dem Matthäus-Evangelium in Kapitel 5, Vers 44 heißt, liebt eure Feinde, dann ist das vollkommen angemessen und richtig, sich selbst in den Vordergrund zu stellen und sich selbst zu fragen, was soll ich tun? Aber in dem heutigen Predigttext, und wir überfliegen gleich 35 Verse, da wäre das völlig unangemessen zu fragen, wo bin ich? Gesundheit. Ist die Fotokamera auf mich gerichtet? Könnt ihr bitte ein Foto von mir machen, wer ich bin und was ich getan habe? Denn wir werden sehen, dass in diesen Versen, die wir uns gleich anschauen, es in erster Linie nur um einen geht. Jesus Christus. Alleine er steht im Zentrum auf der Bühne und alle Fotokameras, alle Filmkameras sind auf ihn gerichtet. Hier geht es also vor allem darum, wer Jesus Christus ist und was er tut und auch noch tun wird. Es geht um den bevorstehenden Höhepunkt in der ganzen Weltgeschichte. Gott stellt uns hier in diesem Wort vor Augen sein Erlösungswerk in seinem Sohn Jesus Christus. Deswegen werden wir sehen, im Zentrum steht das Lamm Gottes. Und so lasst uns nun losfliegen und über diese tatsächlich 35 Verse fliegen. Und dabei wollen wir einerseits eine Vogelperspektive einnehmen. Das heißt, wir wollen aus der Höhe erkennen, dass in allen Szenen, in allen Aktionen es nur um ein Ereignis geht. Der Tod Jesu. Und die Kernaussage dieser gesamten Verse ist die folgende. Im Angesicht von menschlicher Untreue beweist Gott seine Bündnistreue im Tod Jesu. Im Angesicht von menschlicher Untreue beweist Gott seine Bündnistreue im Tod Jesu Christi. Und bei diesem Flug wollen wir aber dann andererseits aber auch einige Male tiefer an die Oberfläche der Bühne heranzoomen, was dann auch in den einzelnen Szenen und Aktionen passiert. Und dabei wollen wir uns insbesondere drei Dinge vor Augen führen. Und das sind zugleich die drei Hauptpunkte der folgenden Predigt. Punkt 1, die Untreue von Menschen. Punkt 2, der Gegensatz zwischen der Treue einer Person und der Untreue einer anderen Person. Punkt Nummer 3, die Treue Gottes im Angesicht der Untreue von Menschen. Also, fliegen wir los. Hauptpunkt Nummer 1, die Untreue von Menschen. Und lasst uns jetzt 4 Szenen näher betrachten, in denen sich diese Untreue von Menschen zeigt. Zunächst mal die erste Szene, Verse 3 bis 5. Da geht es um den Mordplan der geistlichen Leiter Israels. Dort steht, Vers 3, da versammelten sich die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten des Volkes im Hof des hohen Priesters, der Kajaphas hieß. Und sie hielten miteinander Rat, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Sehen wir hier, wie die geistliche Leitung Israels sich versammelt hatte. Die obersten Priester, die Schriftgelehrten, die Ältesten des Volkes der Juden waren alle zusammengekommen. Warum? Um Jesus Christus, der sowohl vollkommen Gott als auch vollkommener Mensch ist, zu ehren? Oder um Jesus Christus, der Ich Bin, also Yahweh in Person ist, von ganzem Herzen zu lieben? Nein. Vers 4 sagt uns, die geistlichen Leiter der Juden, angeführt von ihrem hohen Priester, hielten Rat, wie sie mit List Jesus ergreifen und ihn töten könnten. Also in der Finsternis hinter verschlossenen Türen schmiedete die geistliche Leitung einen Mordkomplott gegen den Sohn Gottes. Da müssen wir bedenken, aus dem mosaischen Bund, den Gott mit dem Volk Israel als Nation eingegangen ist, ergab sich für die Juden das wunderbare Vorrecht und die heilige Verpflichtung der geistlichen Leitung Israels, Gott von ganzem Herzen zu lieben und das Volk Israel in der Anbetung Gottes anzuleiten. Aber anstatt Gott und seinen Messias zu lieben und anzubeten, planten sie, wie sie den unschuldigen Sohn Gottes töten könnten. Das war Untreue gegenüber Gott. Szene Nummer 2, Verse 14 bis 16. Hier sehen wir den Verratsplan des Judas. Vers 14. Da ging einer der 12 namens Judas Ischariot hin zu den obersten Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch verrate? Und sie setzten ihm 30 Silberlinge fest und von da an suchte er eine gute Gelegenheit, ihn zu verraten. Also Judas, einer der 12 Jünger Jesu, ging heimlich zu den obersten Priestern und verabredete mit ihnen, dass er Jesus für 30 Silberlinge verrät. Auch das war Untreue gegenüber Jesus. Szene Nummer 3, Verse 21 bis 25. dort wird angekündigt, der Verrat durch einen Jünger. Überlegt, es war jetzt hier Donnerstagabend, der Vorabend der Kreuzigung. Jesus feierte mit seinen Jüngern das Passahmahl. Das heißt, sie erinnerten sich mit einem freudigen und dankbaren Herzen, wie Gott das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hatte. Jesus hatte mit seinen Jüngern eine ganz vertraute Gemeinschaft. Sie haben gemeinsam gegessen. Gemeinsam zu essen bedeutet das Ausdrücken von Vertrauen, von Zugehörigkeit der Teilnehmer zueinander. Und während sie nun das Passahmahl aßen, sprach Jesus in Vers 21, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Einer von den Zwölfen? Ein vertrauter Freund würde Jesus verraten? Das war und das ist schockierend. Denn einer der anwesenden Jünger würde Jesus durch Verrat untreu werden. Nämlich Judas. Nächste Szene, 4, Verse 31 bis 35. Da sehen wir die Verleugnung der 11 Jünger. Also nicht nur der eine Jünger Jesu, der Judas, sondern auch die anderen 11 Jünger Jesu wurden ihrem Herrn untreu. Vers 31, da spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus spricht zu ihm, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Also Jesus sagt hier in Vers 31, dass nicht nur ein Jünger, sondern dass alle Jünger an ihm Anstoß nehmen werden. Und genauso kam es dann ja auch. Bevor der Hahn krähte, hatte Petrus seinen Herrn Jesus dreimal verleugnet. Und auch die anderen 10 Jünger verleugneten Jesus nach dessen Gefangennahme, denn es steht in Matthäus Kapitel 26, Vers 56 geschrieben, da verließen ihn, also Jesus, alle Jünger und flohen. Wir sehen also in diesem ersten Hauptpunkt, in allen 4 Szenen geht es um was? Um den Tod Jesu. Und in allen 4 Szenen zeigt sich die Untreue von Menschen gegenüber Gott. Die geistliche Leitung der Juden plant den Mord Jesu. Judas verabredete mit den obersten Priestern, Jesus an sie zu verraten. Und Jesus kündigt sogar an, dass ein vertrauter Freund, der mit ihm Tischgemeinschaft hatte, ihn verraten würde. Und auch die anderen 11 Jünger würden Jesus verleugnen. Wir sehen, da ist viel Finsternis, da ist viel Untreue im unmittelbaren Umfeld von Jesus. Sowohl aus dem äußeren Umfeld als auch aus dem innersten Kreis von Jesus kommt Untreue auf Jesus zu. Vor diesem Hintergrund wollen wir jetzt noch näher heranzoomen und einen ganz krassen Gegensatz uns vor Augen führen. Das ist Hauptpunkt Nummer 2. Der Gegensatz zwischen der Treue einer Person und der Untreue einer anderen Person. Matthäus nimmt sich jetzt hier 2 Personen und stellt deren Verhalten und damit auch deren Herzenseinstellungen gegenüber. Wir wissen, was die Bibel lehrt, was im Herzen an Begierde drin ist. Das kommt auch als Reaktion und Verhalten raus. Matthäus vergleicht hier also 2 Herzenseinstellungen. Matthäus nimmt hier also nur beispielhaft eine Frau und einen Mann. Zum einen geht es also jetzt nicht darum, welches Geschlecht eine gute oder böse Herzenseinstellung hat, nach dem Motto, die Frau ist gut und der Mann ist schlecht. Das ist nicht der Punkt. Zum anderen geht es auch nicht darum, welche konkrete Frau es ist. Matthäus benennt hier zum Beispiel auch gar nicht den Namen der Frau. Er spricht nur von einer Frau. Es geht mithin also nicht darum, dass diese Person eine Frau ist, sondern es geht um die Herzenseinstellung dieser Person. Nun, welche Herzenseinstellungen haben denn diese beiden Personen? Und da sehen wir jetzt zwei, die sich völlig unterscheiden. Erstens die Herzenseinstellung der einen Person. Und hier sehen wir eine Frau in den Versen 6 bis 13, die sich Jesus mit ganzem Herzen hingibt. Da sehen wir überfließende Liebe und Anbetung für Jesus. Ab Vers 6 heißt es: Als nun Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war, da trat eine Frau zu ihm mit einer alabasternen Flasche voll kostbaren Salböls und goss es auf sein Haupt, während er zu Tisch saß. Als das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese Verschwendung? Man hätte dieses Salböl doch teuer verkaufen und den Armen geben können. Als es aber Jesus bemerkte, sprach er zu ihnen: Warum bekümmert ihr diese Frau? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Damit, dass sie dieses Salböl auf meinen Leib goss, hat sie mich zum Begräbnis bereitet. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken, was übrigens gerade in Erfüllung geht. Vers 6 sagt uns also, die Szene spielt in Bethanien, im Haus Simons, statt den Jesus von seinem Lepra-Aussatz geheilt hatte. Matthäus betont, wie gesagt, dass es eine Frau ist, die hier zu Jesus kam. Und ihr Lieben, nach wie vor geht es nicht darum, diese Frau auf einen Podest zu heben. Darum geht es nicht. Aber um den Gesamtzusammenhang der Situation besser zu verstehen, machen wir einen kleinen Blick ins Johannesevangelium und dort erfahren wir, dass es Maria war. Die Schwester von Martha und Lazarus, die die Salbung machte. In Johannes Kapitel 12, Vers 2 erfahren wir auch, dass dort dem Herrn Jesus ein Gastmahl bereitet wurde. Martha diente und Lazarus, der Jesus von den Toten auferweckt hatte, war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saß. Können wir uns vorstellen, dass sie viel zu besprechen hatten? Ich meine, da ist Simon, der hatte einen Aussatz. Jesus hat ihn davon geheilt und Jesus ist da. Lazarus war 4 Tage tot, nunmehr lebendig gemacht durch Jesus, der auch da ist. Da können einem viele Fragen im Sinn kommen. Stellt euch diese Atmosphäre vor. Und dann kommt eine Frau. Und was sie tat, steht in unserem Predigtext Vers 7. Da trat eine Frau zu ihm, das ist Jesus, mit einer alabasternen Flasche voll kostbaren Salböls und goss es auf sein Haupt, während er zu Tisch saß. Also Maria goss das Salböl auf den Kopf von Jesus. Und von Johannes erfahren wir in dessen Evangelium zudem, in Johannes Kapitel 12, Vers 3, da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nardensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Also Maria salbte zuerst das Haupt Jesu. Danach ging sie auf ihre Knie. Sie löste die Sandalen von Jesus, goss den Rest des Salböls auf seine Füße und danach trocknete sie Jesu Füße mit ihren Haaren. Und nun schaut, was als nächstes passiert. Verse 8 und 9. Als das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Man hätte dieses Salböl doch teuer verkaufen und den Armen geben können. Das heißt, die Jünger sahen, wie Maria hingebungsvoll, liebevoll Jesus mit dem Öl salbte. Und wie reagieren sie? Sie wurden unwillig. Das heißt, sie waren verärgert, sie waren wütend. Und sie bezeichneten das als Verschwendung. Johannes in seinem Evangelium fokussiert auf die Reaktion von Judas. Und dort in Johannes Kapitel 12, Verse 4 bis 6 steht das folgende. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Ischariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Judas hat ja was erkannt. Judas hat erkannt den Wert des Salböls und hat ihn beziffert auf 300 Denare. 300 Denare, also der Lohn für 300 Arbeitstage. Was wäre das heute? Bei einem durchschnittlichen Bruttogehalt? Ich sage jetzt eine Summe, nagelt mich aber nicht darauf fest, ich schieße jetzt was. 50.000 Euro. Der Punkt ist, es war echt richtig viel, was sie da investiert hat. Das ist 50.000 Euro in heutiger Währung für eine Geste ihrer Liebe. Was bedeutete dieses kostbare Alabasterfläschchen für Maria? Einerseits bestimmt Sicherheit, finanzielle Sicherheit. Im Falle einer Hungersnot würde sie überleben. Das gab ihr auch Hoffnung für die Zukunft. Auch ein Stück weit Unabhängigkeit. Sie hatte auch die Möglichkeit, sich Herzenswünsche zu erfüllen. Maria nahm das Kostbarste, was sie hatte, und goss es über Jesu Haupt und Füße. Was kommt in diesem Akt der Ölsalbung zum Ausdruck? Das ist Wertschätzung. Wertschätzung für Jesus. Jesus war ihr wertvollster Schatz. Damit bringt sie ihre Liebe für Jesus zum Ausdruck. Sie hat ihn regelrecht angebetet. Mit Worten ausgedrückt sagt Maria durch diese Salbung, Jesus, das hier ist das Wertvollste, was ich habe. Ich gebe es dir. Dieses Alabasterfläschchen war meine Sicherheit, meine Hoffnung. Aber jetzt, Jesus, du bist meine Sicherheit. Du bist meine Hoffnung. Ich brauche es nicht mehr. Ich gebe es dir. Stellt euch die Szene vor und bedenkt bitte, in der damaligen Zeit waren die langen Haare der Frau ihre Ehre, ihre Ehrenkrone. Grundsätzlich nur privat zu Hause trug die Frau offene Haare. Aber nun, nachdem Maria Jesus mit dem kostbaren Öl gesalbt hatte, kniete sie nieder vor Jesu, nahm ihre Haare und trocknete damit Jesu Füße. Was kommt da zum Ausdruck? In ihrem Herzen sagt sie, Jesus, du bist mein Zuhause. Meine Haare sind es nur wert, deine Füße zu trocknen. Ich brauche nicht meine Haare, meine eigene Ehre. Du bist meine Ehre. Und ich will zu deiner Ehre leben. Sehen wir hier das demütige und liebevolle Herz, das sich vor Jesus erniedrigte und ihm die größte Ehre erwies. Indem Maria mit dem Öl Jesu Haupt salbte, gab Maria ihrem Jesus alles hin, was sie hatte. Und indem sie mit dem Öl Jesu Füße mit ihren Haaren abtrocknete, gab sie alles, was sie selbst war. Sie gab sich selbst hin. Und es war ihr wirklich vollkommen egal, was die anderen in dem Moment von ihr dachten. Keine Menschenfurcht, sondern aufrichtige Ehrfurcht vor Gott. Alles, was sie hat, alles, was sie ist, ist nunmehr verbunden mit Jesus. Insoweit die Herzenseinstellung der einen Person. Gucken wir uns zweitens die Herzenseinstellung der anderen Person an. Alle Jünger waren zwar unwillig geworden, weil sie die Ölsalbung von Maria als Verschwendung angesehen haben, und doch ist es eine andere Person unter diesen 12, die hervorsticht. Ein krasser Gegensatz zu Marias Herzenshingabe. Denn das haben wir in den Versen 14 bis 16 schon gesehen. Judas war gewillt, Jesus an die obersten Priester zu verraten. Also unwillig zu sein, wütend zu sein, ist schlecht, ist böse. Aber es ist noch eine ganz andere Nummer, Jesus zu verraten. Und das, obschon Judas ein vertrauter Freund von Jesus war, der Tischgemeinschaft mit ihm hatte. Und schaut bitte, auch folgenden Gegensatz. Für die anderen 11 Jünger war Jesus ihr Herr. Für Judas war Jesus nur ein Lehrer. Vers 25. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Rabbi, doch nicht ich. Er spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Sehen wir, in dieser privaten Unterredung zwischen Jesus und Judas zeigt sich, dass in dem Herzen von Judas was geschehen ist. Er hatte sich gegen Jesus entschieden. Für ihn war Jesus nur ein Rabbi, ein Lehrer. Und bedenkt bitte, er war 3 Jahre in enger Gemeinschaft mit Jesus. Also er sah die ganzen Wunderheilungen. Er sah Jesu Vollmacht, wie Jesus den Wind stillte oder auf dem See ging. Judas hörte das Bekenntnis des Petrus, Matthäus 16, Vers 16. Du, Jesus, bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Judas hörte auch die Worte in Kapitel 16, Verse 24 und 25. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und Judas kannte auch das größte Gebot, das kennen wir alle. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Womit? Mit deinem ganzen Herzen. Aber indem Judas Jesus verriet, zeigte er selbstsüchtige Liebe zum Geld. Also genau das Gegenteil von selbstloser Liebe für Gott. Judas erkannte zwar den kostbaren Wert des Salböls, aber in seinem Herzen verachtete er die kostbare Herrlichkeit Jesu, indem er ihn verriet. Und schließlich missachtete Judas die Warnung Jesu in Vers 24. Dort steht: Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, in Klammern Tod, wie von ihm geschrieben steht, zum Beispiel in Jesaja 53, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Wie von ihm geschrieben steht, das zeigt Gottes Souveränität. Er ist souverän. Das ist die eine Wahrheit, die wir hier wahrnehmen müssen. Sein Ratschlusswille steht. Sein Erlösungsplan wird umgesetzt. Und zugleich gilt aber auch eine andere Wahrheit. Der Mensch ist keine Marionette. Vielmehr ist er im Bild Gottes erschaffen und er ist selbst verantwortlich für alle freiwillig getroffenen eigenen Entscheidungen. Niemand hat hier Judas dazu gezwungen, Jesus als den verheißenen Messias abzulehnen und ihn zu verraten. Was in Judas Herzen drin war, kam raus. Und das war Unglaube und Untreue. Judas ist verantwortlich wegen seiner Schuld. Sehen wir hier diesen Gegensatz dieser beiden Herzenseinstellungen? Auf der einen Seite die Person, die alles Kostbare, was sie hat und alles, was sie ist, Jesus vollkommen hingibt. Und auf der anderen Seite die Person, die Geld für sich verlangt und Jesus verrät. Einerseits die vollkommene Hingabe an Jesus in Liebe und Anbetung, andererseits selbstsüchtige Hingabe an sich selbst. Anbetung des Geldes, Selbstliebe, Rebellion und Hass gegen Gott. Und wie reagiert Jesus? In Vers 13 sehen wir, Jesus bewertet das, was Maria getan hat, als seine Salbung zu seinem Begräbnis. Und dafür wertschätzt er sie, er ehrt sie. Ganz anders die Reaktion bezüglich Judas. Jesus bewertet das, was Judas tun will, als Verrat, für den er sich freiwillig selbstverantwortlich entschieden hat. Und dafür verdammt Jesus ihn. Lass uns das auf unser eigenes Herz anwenden. Wie ist es mit uns? Ist immer so leicht, auf andere zu schauen, ne? Aber wenn es dann um mein eigenes Herz geht, um unser eigenes Herz, was ist unser Alabasterfläschchen? Was ist das Kostbarste, was du hast? Wem oder was gibst du dich hin? Wen oder was liebst du? Wo neigen wir dazu, unser Herz an Geld, an Sicherheit oder irgendetwas anderes in der Schöpfung zu hängen? Was ist es in deinem Leben, was dir Sicherheit gibt, was dir Hoffnung gibt, was dir Ehre, Respekt und Erfolg gibt? Was ist es, was dir Frieden oder auch Wert und Bedeutung gibt? Ist es dein Job? Dein Bankkonto, deine Versicherung, dein Dienst in der Gemeinde, dein Single-Sein, dein Ehepartner, dein Kind, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Versteht mich bitte richtig, all die Dinge, die ich aufgezählt habe, sind an sich, in sich, gute Dinge. Alle gut. Aber wenn eine solche Sache in deinem Herzen zu wichtig wird, sodass sie wichtiger als Jesus wird, dann ist diese an sich gute Sache in deinem Herzen zu einem Götzen geworden. Was ist es also, was in unserem Lebensalltag wichtiger wird als Jesus? Wenn wir die große Liebe von Maria für Jesus sehen, dann müssen wir uns fragen, was hält mich davon ab, Jesus alles zu weihen, was ich habe und wer ich bin? Habe ich das Herz, das sagt, Herr, alles, was ich habe und alles, was ich bin, gehört dir. Gebrauche du es zu deiner Ehre, zu meinem Segen und zum Segen für andere. Ich weiß nicht, wie ihr euch jetzt fühlt, aber wenn hier an dieser Stelle jetzt Schluss wäre, dann wäre das doch eine richtig schöne Moralpredigt, oder? Sehe ich schon denken. Dann würde es doch heißen, sei nicht wie Judas, streng dich an, sei nicht selbstsüchtig. Oder sei doch wie Maria, streng dich an, gib dich Gott hin. Deswegen müssen wir uns an dieser Stelle fragen, was verhindert, dass wir uns wie Judas verhalten? Was beendet denn unsere Herzensrebellion gegen Gott? Was befreit uns denn von unserer Gefangenschaft, unserer egoistischen Hingabe an uns selbst? Wer erlöst uns denn von unserem steinernden Herzen? Wodurch können wir denn wie Maria uns Jesus Christus voll hingeben? Was ist denn die Grundlage für ein neues fleischernes Herz, sodass wir uns erstmalig und dann fortgesetzt aus Liebe und Dankbarkeit Gott vollkommen hingeben? Und dafür brauchen wir die Treue Gottes. Und zwar in Jesus Christus. Deswegen musste Jesus Christus das tun, wozu er auf die Weltbühne gekommen ist. Wir brauchen also den Höhepunkt der Erlösungsgeschichte und deswegen brauchen wir unbedingt Punkt 3. Die Treue Gottes im Angesicht der Untreue von Menschen. Und jetzt kommen die Verse 26 bis 29. Das sind die sogenannten Einsetzungsworte. Jesu zum Abendmahl. Das ist der Höhepunkt, wozu Jesus gekommen ist. Hier zeigt sich Gottes Treue in Christus in mehrfacher Hinsicht. Wir lesen in Versen 26 bis 29 das Folgende. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, im Reich meines Vaters. Was bedeutet das Abendmahl? Um die Bedeutung des Abendmahls zu erfassen, lasst uns die beiden wesentlichen Zeichen, Brot und Kelch, betrachten. Beides, Brot und Kelch, sind körperliche, fühlbare Zeichen. Beides können wir anfassen. Das erste Zeichen ist das Brot und das zweite Zeichen ist der Wein in dem Kelch. Oder meinetwegen auch heute der Saft in dem Kelch. Was nun bedeuten Brot und Wein beim Abendmahl? Brot und Wein repräsentieren etwas. Sie repräsentieren Jesu Leib und sein Blut. Das heißt, Brot und Wein repräsentieren Jesus selbst. Jesus Christus opfert sich selbst für sein Volk zu dessen Nahrung. Denn Jesus sagt in Versen 26 bis 28a, als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot, sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben, sprach, trinkt alle daraus, das ist mein Blut. Wie ist das nun in Vers 26 gemeint? Wenn Jesus sagt, seine Jünger sollen das Brot essen, wenn das Brot Jesu Leib repräsentiert. Und wie ist es in Vers 27 zu verstehen, wenn Jesus seine Jünger auffordert, den Wein in dem Kelch zu trinken, wenn doch der Wein in dem Kelch Jesu Blut repräsentiert? Nun, beides ist nicht wortwörtlich zu verstehen. Also Jesus ermutigt hier nicht zum Kannibalismus, ihr Lieben. Die Jünger sollen nicht Jesus wortwörtlich verspeisen. Vielmehr sind Jesu Worte hier im bildlichen, im geistlichen Sinne zu verstehen. Also Jesus spricht hier von einer geistlichen Nahrung. Denn allein durch den Glauben in Christus kann jemand davon profitieren, was Jesus hier in dem Abendmahl anbietet. Und dass Jesus den Glauben an ihn im Sinn hat, wenn er davon spricht, sich von ihm zu ernähren, ist offensichtlich aus Johannes Kapitel 6. Dort steht in Vers 53, darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Jesus meint hier den Glauben in ihn. Denn nachdem Jesus in Johannes 6, 35 erklärt, ich bin das Brot des Lebens, setzt er fort und sagt, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Sehen wir das? Jesus spricht von Hungern und von Dürsten. Hunger wird gestillt durch Essen. Wie wird der Durst gestillt? Durch Trinken. Sich also vom Leib Christi zu ernähren und sein Blut zu trinken bedeutet, zu Jesus zu kommen und an ihn als das lebendige Brot zu glauben. Und jetzt müssen wir kurz uns zwei Richtungen anschauen, auf die das Abendmahl zeigt. Denn das Abendmahl zeigt immer in zwei Richtungen. Wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann dürft ihr euch an zwei Dinge erinnern. Einerseits, das Abendmahl zeigt zurück. Jesus hat hier das Abendmahl eingesetzt. Und seit fast 2000 Jahren feiern wir Christen das Abendmahl. Und dabei schauen wir zurück auf das vollbrachte Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz. Vers 28. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Also Jesus feiert das Abendmahl hier im Kontext des Passamahls. Und beim Passamahl wurde beim ersten Mal und dann später 1500 Jahre lang zigtausende von Lämmern als Opfer geschlachtet. Pro Familie wurde in Erinnerung an den Auszug aus Ägypten ein Lamm als Opfer geschlachtet. Was war also das zentrale Herzstück des Passamahls? Das Lamm. Aber weder hier in unserem Predigtext noch in den anderen Evangelien wird im Kontext des Abendmahls von einem tierischen Lamm gesprochen. Nun, der Grund, warum es beim Abendmahl kein Lamm als Tier gibt, ist, Jesus Christus ist selbst das Passalamm. Daher ruft uns ja auch der Apostel Paulus im 1. Korinther Kapitel 5, Vers 7 zu: Unser Passalamm ist ja für uns geschlachtet worden. Christus. Könnt ihr dazu Amen sagen? Christus ist da. Das heißt, alle die jährlichen Passalämmer, die 1500 Jahre lang im Rahmen des mosaischen Bundes geschlachtet wurden, waren vorausschauende Hinweise auf das kommende Passalamm, Jesus Christus. Das heißt, wenn Jesus Christus hier im Predigtext das Abendmahl eingesetzt hat, dann erinnern wir uns, wenn wir das Brot essen und den Wein trinken, daran, Jesus sagt, es geht um meinen Leib. Es geht um mein Blut. Ich bin das Passalamm. Ich sterbe am Kreuz als Passalamm Gottes. Ja, ich gebe es zur Vergebung der Sünden von vielen. Ich bin das Sühnopfer, das wirksam wird durch den Glauben an mein Blut. Wenn wir also das Abendmahl feiern, dann schauen wir auf das zurück, was Jesus für uns getan hat. Dort am Kreuz starb Jesus den Tod, den wir als Strafe für unsere Sünde und Tod verdient haben. Indem Jesus Christus starb und wieder auferstand, hat er die Macht des Todes und die Macht der Sünde besiegt. Bedenkt bitte, das Passamahl wurde im Rahmen des alten mosaischen Bundes gefeiert, zur Erinnerung woran? An die Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens. Aber in dem Abendmahl feiern wir die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Alle Gotteskinder sind befreit von der Gefangenschaft unserer egoistischen Hingabe an uns selbst. Das ist eine gute Nachricht. Jesus spricht in Vers 28 von dem neuen Bund in seinem Blut. Und auch da zeigt sich wieder Gottes Treue in Christus, denn er steht zu seiner Verheißung in Jeremia 31, Vers 33. Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Seht ihr, was hier passiert? Im neuen Bund schreibt Gott sein Gesetz auf die Herzen seiner Kinder. Der alte mosaische Bund befähigte das steinerne Herz nicht dazu, Gottes Gesetz zu befolgen. Das Gesetz kann nicht erretten. Deshalb musste Rettung von der Macht der Sünde von außerhalb des Gesetzes kommen. Römer 3,21 lässt grüßen. Daher musste Jesus Christus hier am Vorabend seiner Kreuzigung treu sein und den bitteren Weg bis zu Ende gehen, damit der neue Bund der Gnade in Erfüllung gehen kann. Das heißt, ihr Lieben, beim Abendmahl erinnern wir uns an das Gnadenevangelium. Aus Gnade hat Jesus Christus seinen Leib für uns, für dich hingegeben, wenn du das glaubst. Aus purer Gnade hat er sein Blut und damit sein Leben hingegeben, damit wir in ihm ewiges Leben haben. Halleluja. Jesus ist für alle die, die an ihn glauben, am Kreuz gestorben. Wenn du das also glaubst, dass Jesus Christus für dich stellvertretend gestorben ist und dass er die Strafe, die du eigentlich verdienst, getragen hat, dann feierst du gleich im Abendmahl, indem du dich erinnerst, Danke, Jesus, du bist für mich gestorben. Wenn du aber hier bist und du hast diesen Glauben nicht, dann setze heute dein Vertrauen in Christus. Kehre um, tu Buße und bitte Jesus um Vergebung. Das Abendmahl zeigt aber nicht nur zurück, es zeigt auch voraus in Richtung Zukunft. Und das ist das, worauf uns unser Christian schon vorher in der Einleitung hingewiesen hat. Vers 29. Ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Jesus denkt hier an das Königreich seines Vaters in dem Zustand, wo es wieder vollkommen hergestellt ist. Nämlich, wenn Jesus zurückkehrt, um die Welt zu richten, wenn er zurückkommt, um sein Volk in das volle Erbe seines Königreiches einzuführen. Und er kommt zurück, um mit seiner Braut, also allen Gläubigen aus allen Juden und allen Heiden, das große Hochzeitsmahl zu feiern. Ihr Lieben, und diese Hoffnung, die ist sicher. Wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann macht euch bewusst, in Vers 29 steht, Jesus sagt, ich werde es mit euch trinken. Also, das erinnert uns in zweierlei Hinsicht an Gottes Treue. Denn Gott war treu und hat seine Verheißung wahrgemacht, seinen Messias in diese gefallene Welt zu senden. Er hat ein perfektes Leben geführt. Er ist am Kreuz stellvertretend für Sünder gestorben. Und er ist auch um unserer Errettung willen wieder auferstanden. Und Gott war nicht nur treu. Er ist unveränderlich. Er kann sich nicht verleugnen. Deswegen sagt uns Paulus im 2. Timotheus 2,13, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott ist treu. Er vergibt dir deine Schuld. Wenn du ihm deine Sünde bringst, so ist er treu und gerecht und reinigt dich mit dem Blut seines Sohnes. Und wenn wir solche Treue hören, solche Gnade und Liebe, dann ist unser Herz erfüllt mit tiefer Dankbarkeit. Und das motiviert uns, dann ein Leben zu führen, was dem Lamm auf dem Thron und dem Vater alle Ehre gibt. Könnt ihr dazu Amen sagen? Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du dieses Wort nimmst und dass du uns immer wieder neu, auch im Abendmahl, erinnerst, wer du bist und was du für uns in Christus getan hast. Danke, Herr, dass du dich hingegeben hast. Du hast dein Leib hingegeben, du hast dein Blut fließen lassen am Kreuz, damit wir Rettung erfahren. Für alle die, die wir daran glauben. Was für ein Geschenk deiner Gnade. Und ich bitte dich, wenn wir jetzt das Lied gleich singen, dass es zu deiner Ehre aus einem tief dankbaren Herzen gesungen wird, weil du, Jesus Christus, auf dem Thron sitzt, das Lamm, unser Lamm, das die Strafe, die wir verdient haben, auf dich genommen hast. Dir sei Lob und dir sei Dank. Amen.